Zu Gast bei Leitmedium ist heute der Stadtforscher André Holm. Herr Holm, lassen Sie uns noch sprechen über das Zusammenleben in der Stadt. Wenn man sich die Stadt vorstellt als große WG, man kann zu Hause die Tür zumachen, aber man kann sich trotzdem nicht permanent aus dem Weg gehen. Wenn Menschen nun also aufeinandertreffen, Individuen mit unterschiedlichen Lebensstilen und Ansprüchen, welche Konflikte sind dabei zu beobachten?
Na, Konflikte in der Stadt sind, glaube ich, so vielfältig wie die Konflikte, die wir in der Gesellschaft generell haben, und könnten uns das entlang an allen möglichen soziologischen oder sonstigen Trennungslinien vorstellen. Also Alte und Junge haben unterschiedliche Bedürfnisse, den öffentlichen Raum zu benutzen. Familien und Alleinstehende haben unterschiedliche Bedürfnisse, ihre Freizeit zu verbringen. Und, ja, auch wenn es sozusagen partiell Überschneidung gibt, sozusagen je nach Religion oder Herkunft gibt es vielleicht unterschiedliche sozusagen Ansprüche daran, wie der öffentliche Raum oder der semi-öffentliche Raum gestaltet ist. Da gibt es das schöne Beispiel von der Latte Macchiato-Sierung in Amsterdam, wo also die sozusagen, ohne dass es einen ökonomischen Effekt hat, muslimische Frauen sozusagen aus der Öffentlichkeit des Straßenbildes herausgenommen hat, weil es für die zwar möglich war, im Dönerladen, wo es keinen Alkohol gibt, sich zum Kaffee trinken zu treffen, aber nicht mehr möglich war, eine Öffentlichkeit sehen zu lassen in einer Latte Macchiato Bar, wo auch Alkohol ausgeschenkt wird. Also so ganz subtile Dinge, die nicht intendiert sind, die aber zeigen, so fast alles, was sich in der Stadt verändert hat, sozusagen extreme Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche. So, und insofern ist Stadt eigentlich immer Konflikt, und das sozusagen klingt jetzt vielleicht nicht so harmonisch, wie wir uns sozusagen die WG wünschen, in der wir wohnen. Wenn wir das als Grundzustand akzeptieren, dann ist die Herausforderung, wie gehen wir damit um? So, und da gibt es im Prinzip so zwei große Modelle, dass man einerseits sagt, so, das kommt schon hier von Georg Simmel, sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, so, wir reagieren sozusagen auf diese Überflutung mit Reiz und auf diese ständigen Konkurrenzsituationen mit Abschließung. Ja? Wir benehmen uns so ein bisschen wie der hochnäsige, blasierte Städter, der sagt, ich will mich hier auch nicht auf jeden einlassen. Ja, und das kennen wir aus dem Alltag natürlich auch. Also wenn wir sozusagen alle Leute grüßen würden, die wir, weiß nicht, in unserem Alltag in der Stadt treffen, dann würden wir verrückt werden. Ja, und das heißt, wir nehmen irgendeine Selektion vor, mit wem wir zu tun haben wollen, mit wem nicht. Und das ist sozusagen schon ein relativ tragfähige Strategie, die entwickelt wurde. Ja, dass ich mich auch nicht mit allen einlasse. Und das andere ist relativ simpel, Politik im ganz klassischen Sinne. Wenn es Konflikte gibt, dann müssen die an irgendeiner Stelle ausgetragen werden. Ja, und dann gibt es vielleicht auch Mehrheitsentscheidungen oder Formen des sich Durchsetzens. Aber ich habe es zumindest sozusagen offen gemacht, was es für Effekte gibt. Und beide Formen, also sowohl das Distanzieren als auch das sich vielleicht produktiv, aber zumindest wirksam streiten, das verschwindet aus unserem städtischen Alltag zunehmend und aus der Perzeption, die uns von Städten gegeben wird. Ja, also wo gern gesagt wird, weiß nicht, Quartiersmanagement macht das immer gern in den Gebieten so, sozusagen alle gemeinsam für, und dann wird der Name von dem Kiez genannt, als ob es sozusagen ein großes Gemeinsames gäbe. Ja, das ist ein eigentlich völlig absurder Wunschtraum in der Stadt, dass wir sagen so, wir fühlen uns jetzt mal alle als Berlinerinnen und Berliner, und die einen gehen zu Hertha und die anderen zu Union oder sozusagen das macht ja gerade den Reiz aus in der Stadt, dass wir so unterschiedlich sind und nicht alle ein Gemeinsames haben. Ja? Und wenn es was Gemeinsames gibt, dann ist es entweder dieses, ich habe die Freiheit zu entscheiden, mit wem ich mich einlassen will, oder es gibt den Raum, wo tatsächlich die Konflikte ausgetragen werden können. Und wir sind aber in einer Gesellschaft, wo Konflikt irgendwas zu vermeiden, also den Charakter etwas zu Vermeidendes bekommt, also in der wir uns nicht gerne streiten, sondern eher versuchen, einen Kompromiss zu finden oder eine Harmonielösung vorzuschlagen. Und ich glaube, dass das sozusagen was auf Dauer nicht gut funktionieren wird. Ja, weil sozusagen jeder Kompromiss, jede Harmonie letztendlich bedeutet, dass sich ja doch bestimmte Interessen durchsetzen, die aber dann nicht mehr sichtbar sind.
Wir haben ja vorhin über homogene Viertel gesprochen auch. Ist das denn für eine Stadt, was das Konfliktpotenzial oder die Konfliktbewältigung angeht, gut oder schlecht, wenn man unter sich bleibt?
Weiß nicht. Sie hatte eben sozusagen diese Idee mit der Blasiertheit und der Selektion von Kontakten schon genannt. Und die baut aber ja auf dem sehr, sehr sozusagen positiven Bild der Stadt auf, dass ich die Option dieser unterschiedlichen Kontakte habe. Ja, und das ist ja das, was Stadt als erstes ausgemacht hat, dass ich aus dieser Enge von den Dörfern herauskomme, wo mich jeder überwacht, wo jeder weiß, was ich mache, wo ich kontrolliert bin, wo ich sozusagen keine Momente der oder nur sehr eingeschränkte Momente der Selbstentfaltung habe. Ja, wir reden jetzt von den Dorfvorstellungen aus dem vorvorigen Jahrhundert. So, also das mag sich heute auch ein bisschen verändert haben schon, aber so, also das ist ja Stadt, dass ich dort sozusagen die Freiheit habe, mich zu bewegen, anonym zu sein und gleichzeitig aber auch eine Option an Überraschungsmomenten mit irgendetwas konfrontiert sein, mit dem ich nicht rechne. Also das, weiß nicht, das erleben wir ja im Alltag, das erleben wir als positive Erfahrung, wenn wir, weiß nicht, in andere Städte sozusagen da auf den angeblich authentischen Orten sozusagen den Stadttourismus mit bedienen. So, und das ist eine Qualität, die in sozial und vor allen Dingen milieuhomogenen Gebieten sich dann massiv reduziert. Ja, also wenn ich sozusagen nur noch unter meinesgleichen in so einer Art Enklave lebe, dann habe ich zwar wenig Konflikt und das mag für viele Alltagssituationen als positiv erscheinen. Ja, vor allen Dingen Eltern beschreiben das ja als total positiv, dass man sagt so, und alle, die hier in der Schule sind, alle, die im Haus wohnen, die haben ähnliche Vorstellungen, wir müssen uns jetzt hier sozusagen keine Sorgen machen, wenn die Nachbarin meine Tochter mitnimmt, dass da kein Biosaft gibt, sondern also alle haben denselben Standard, ja, und sozusagen also die bildungsbürgerlichen Ideale, die würden ja völlig ins Schwanken geraten, wenn das Risiko besteht, also die Familie, wo das Kind gerade zu Gast ist, da wird irgendwie schon am Nachmittag RTL 2 geguckt, so, und diese Irritation, die gibt es halt in diesen, ich sag mal, bildungsbürgerlichen Enklaven sozusagen eher nicht, und das wird im Moment als Vorteil gesehen, aber es hat tatsächlich den Nachteil, dass die Realitätstauglichkeit für das, was Stadt ausmacht und auch unsere Gesellschaft ausmacht, dass die völlig verschwindet. Ja, und das wird merkwürdigerweise eigentlich nur, also dieser Mangel an Alternativerfahrung, Mangel, das andere in der Stadt kennenzulernen, das wird merkwürdigerweise eigentlich nur in sozialen Problemgebieten tatsächlich als Problem anerkannt und diskutiert. Ja, dass man sagt, naja, weiß nicht, das war ja das einprägsamste Zitat so in dieser Rütli-Schulaffäre 2006, als einer von den Kids irgendwie wahrscheinlich RTL 2 gegenüber oder Sat.1 gesagt hat auf die Frage, was sein Berufswunsch ist, Hartz IV geantwortet hat. So, und dann alle gesagt haben, klar, das ist das Klischee, was wir haben, weil es, also wahrscheinlich sind alle Brüder von ihm und alle Brüder, die es in der Klasse gibt, die sind Sozialhilfeempfänger und deshalb gibt es sozusagen keine andere Option und das finden wir ganz schlimm, ja, wenn wir sozusagen als, weiß nicht, Bürger der Stadt auf solche Viertel gucken und denken, oh, die armen Kinder und aber keiner denkt so, die armen sozusagen Akademikerkinder, die in Prenzlauer Berg sozusagen auch nur noch ihresgleichen tun, weil es als ein gesellschaftlicher Wert und als Ressource angesehen wird, also so viel Bildungsdruck irgendwie mit auf den Weg zu bekommen, aber wenn wir das in größeren Dimensionen denken, dann ist das sozusagen eine spezifische Form von Erfahrungsarmut, die es da genauso gibt und die sozusagen wird sich steigern, wenn dieser Trend sich in Enklaven zurückzuziehen und abzusichern zunimmt und in dem Moment, wo ich aber diese Enklaven bilde, sozusagen erscheint mir dieses andere, was auch immer das andere ist, sozusagen, also aus welcher Perspektive auch immer man darauf guckt, sozusagen immer noch fremder und die Abschließungstendenzen werden sich sozusagen verstärken. So, und das ist eine Form, in der die Blasiertheit und das Selektieren von Kontakten sozusagen eben nicht mehr zu einer individuellen Freiheitsentscheidung wird, sondern tatsächlich zu so einem, weiß nicht, sozialen Milieu, Gruppen, Klassenzwang, der sich dann konstituiert. So, und das ist eine Tendenz, die es in anderen Ländern sozusagen schon ausgeprägter gibt. Also wenn wir, weiß nicht, beispielsweise in großen brasilianischen Städten und diesen Gated Communities, ja, und auf der anderen Seite die Favelas mit sozusagen teilweise unglaublicher Armut, aber auch sehr differenzierten Strukturen beobachten, so dann sehen wir eigentlich, oder Südafrika auch ein ganz deutliches Beispiel für so eine sehr stark segregierte, in Enklaven organisierte Stadt. Und da wissen wir, glaube ich, spontan eigentlich alle, das wollen wir nicht. Ja, und das ist sozusagen auch noch weit von dem entfernt, aber diese Homogenisierung von sozialen Milieus, die fast alle, die man da fragt, das aber als positiven Wert ansehen. Ja? Das ist vielleicht sogar das Gefährlichste daran. Also also nicht, dass es diese Viertel gibt, aber dass das sozusagen auch noch gut gefunden wird. So, das ist eine Tendenz, die also viel in Frage stellt, was wir uns klassischerweise sozusagen als städtische Qualität vorgestellt haben.
Ist denn diese Enklavenbildung auch Folge von Gentrifizierung?
Na, diese Enklavenbildung von der Enklavismus, die hat einerseits eine längere Geschichte als die Gentrification. Also gibt es fast allen Städten sozusagen so das klassische Wildviertel. Das war eigentlich schon immer die Enklave. Ja, und sozusagen aus einer Segregationsperspektive, die jetzt nicht nur in den Armen ein Problem sieht, wenn die sich konzentrieren. So haben wir da eigentlich sozusagen dauerhafte Problemgebiete, ja, was diese antistädtische Homogenität angeht. Und was richtig ist als Beobachtung, dass in sagen so schnell verlaufenden Gentrification-Prozessen, die tatsächlich, wenn sie wie im Prenzlauer Berg so mit einer sagen großen Mobilität, ja, sind ja fast 80% der früheren Bewohnerinnen ausgezogen in den letzten Jahren, egal ob die jetzt alle als verdrängt definiert werden können, aber das zeigt, es hat sozusagen eine sehr, sehr schnelle Neuzusammensetzung gegeben. Und wenn das eine Neuzusammensetzung ist, die über das ökonomische Kapital meistens vermittelt, Milieupräferenz ausdrückt, also das Leute, die sich ähnlich fühlen, auch zusammenziehen in ein Viertel, dann also bilden sich ganz schnell solche Enklaven heraus.
Wenn wir die Konflikte auf den Alltag beziehen, also auf den öffentlichen Raum, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass häufig jeder nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Oder basiert das nur auf der individuellen Wahrnehmung?
Nee, eine Form von Konflikthaftigkeit, auch eine Form von sozusagen Egoismus. Das haben wir vorhin, haben wir es noch als Freiheit beschrieben, also sich Sachen ausnehmen zu können oder sich die Freiheit zu nehmen, weiß nicht, mit einem Fahrrad ohne Bremsen durch die Stadt zu fahren oder was auch immer man so machen kann. Ja, das ist schon sozusagen Teil, glaube ich, der Vorstellung, die viele von Stadt haben und die sozusagen ja auch funktioniert, weil die Freiheitsmomente so groß sind, dass sie nicht sozusagen ständig sanktioniert werden. Ja, und das führt bei entsprechender Dichte zu eine Häufigkeit an Reibungspunkten. Das ist, glaube ich, relativ naheliegend. Und das Problem wird, glaube ich, wenn es eine Form von Rücksichtslosigkeit oder auch, weiß nicht, systematischer Ungleichheit in diesen Reibungen gibt. Also wenn sozusagen eine Gruppe immer wieder die anderen stört, dass statt sozusagen Individualität und individuelle Ausdrucksweisen fördert, die in ein bisschen abstrakten Sinn auch als Egoismus beschrieben werden kann. Das ist, also wir leben ja nicht in einer sozusagen uniformen Gesellschaft, die uns sozusagen zu Zwangskollektiven zusammenführt. Und das ist ein riesiger Vorteil, den es unserer Gesellschaft gibt, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich Sachen zusammen mache. Ja, und das ist eine sozusagen gute Erfahrung, dass das funktioniert.
Regeln und auch ihre Einhaltung gelten aber schnell als spießig. Also der Jogger, der sich im Park über den Hund beschwert, der ihm vor die Beine läuft, weil es ja den Leinenzwang gibt. Oder auch Leute, die bei Rot über die Ampel gehen, obwohl kleine Kinder neben ihnen stehen. Werden Regeln unterschätzt oder zu gering geschätzt?
Nee, Gesellschaft braucht Regeln. Das ist, glaube ich, so eine grundlegende soziologische Erkenntnis, die wir sozusagen ganz, ganz generell zu unserem Zusammenleben haben. Und man unterscheidet ja dann gerne so zwischen den tatsächlich so sanktionierbaren und kontrollierbaren Regeln und dem, was dann eher als sagen, Standard des guten Verhaltens gilt. Ja, und dieses bei Rot über die Ampel laufen, da gibt es zwar die sanktionierbare Regel, wenn dich der Polizist erwischt, dann hast du Straßenverkehrsprobleme, aber die viel wichtigere ungeschriebene Regel ist ja, guck, dass du deine Straßenverkehrsverweigerung oder sich, also die Verweigerung, sich an Straßenverkehrsordnung zu halten, sozusagen nicht machst, wenn da Kinder dabei sind. So. Und das ist, glaube ich, so ein Unterschied, den wir da sehen können. Und da kommen wir wahrscheinlich sogar relativ schnell darauf, dass es eine Reihe von diesen ungeschriebenen Regeln gibt, die fast sinnvoller sind als das, was aufgeschrieben ist. Und auf der anderen Seite, das ist auch ein Standard in all diesen soziologischen Arbeiten zu gesellschaftlichen Strukturen, würde es keine Regel geben, wenn, also die würden nicht existieren, wenn es keine Regelverletzung geben würde. Mhm. Also selbst für dieses Ampelbeispiel murrt dann vielleicht der Rest, der da stehen bleibt und das Kind merkt, das war jetzt wirklich was Falsches. Also
Mir ging es um den gesellschaftlichen Konsens. Also wenn ich im Park grille, danach packe ich meinen Müll zusammen und schmeiße ihn weg.
Na gut, das hat viel mit Rücksicht und vielleicht noch mehr mit Verantwortung dem, meinetwegen der Stadt oder dem größeren Wir gegenüber zu tun. Also ob ich sowas mache. Ja, und Müll ist wahrscheinlich so ein ganz, sozusagen noch besser als das mit dem Kind. Also wo es viele Gründe gibt, warum einzelne Leute auch sagen, also Kinder hat mich dagegen entschieden, das ist jetzt auch nicht meine Verantwortung. Da funktioniert es noch, wenn irgendwie eine Parkanlage relativ eindeutig ist, wenn keiner Verantwortung dafür übernimmt, dann sozusagen werden wir die alle irgendwann nicht mehr nutzen können. So. Und das könnte schon so ein Maß sein. Weiß ich aber gar nicht, wie man das messen würde, wie man da feststellt, dass früher mehr Rücksicht als heute gibt oder gab es früher vielleicht einfach mehr Zwang. Also weiß nicht, also in Indonesien sollen alle sehr rücksichtsvoll sozusagen der Straßensauberkeit gegenüber sein, aber da kriegt man auch eine Prügelstrafe, wenn man irgendwie ein Kaugummi auf dem Fußboden spuckt. So. Und das, also da bin ich mir sozusagen so ein bisschen unsicher, wo das Maß ist, das sozusagen als gut, schlecht, notwendig zu beschreiben und glaube, dass wir in Berlin generell und auch in den meisten deutschen Städten ganz gut darin sind, dass es so ein Austarieren gibt. Also manche stören sich daran, wenn, weiß nicht, irgendwie jemand Sonnenblumenkerne isst und die auf die Straße legt und das ist.
Legt das gut.
Das ist bei anderen völlig normal, dass man das macht. So. Also oder wird als völlig normal angesehen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich eher was ist, was uns sozusagen Neugier auf die Stadt erhalten sollte, dass man sagt so, wow, kannst hier hingehen und hier ist jemand, der findet nichts dabei, dass er dich vom Fahrrad aus anschreit. So, also da kann man einen halben Tag drüber nachdenken, also was das ausmacht. Mhm. Ja?
Konflikte wertschätzen, ein schöneres Schlussplädoyer kann es für diese Ausgabe kaum geben. Zu Gast bei Leitmedium war heute der Stadtforscher André Holm. Herr Holm, vielen Dank für den Besuch.
Ja, hat Spaß gemacht.
Schön, uns auch. Vielen Dank. Tschüss. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast. Zum Blog www.leitmedium.de.